Ich könnte mir keinen schöneren Job vorstellen. Deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das so machen darf und weiß es auch wirklich jeden Tag zu schätzen. Und am Ende geht es für mich nicht darum, jedes Mal eine Medaille zu gewinnen oder das Rennen zu gewinnen oder eine bestimmte Zeit zu laufen, sondern ich möchte einfach selber schauen, was ich aus mir selber rausholen kann und was man auf diesem Weg alles lernt, was man für Werte mitbekommt, was für besondere Persönlichkeiten kennenlernt und dieser kontinuierliche Prozess, eben an sich selber zu arbeiten, das ist was mich besonders antreibt.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air, präsentiert von Porsche. Der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Sportwagen begann. Und die heute, wie kaum eine andere, für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätjen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn sie wurde live im Porsche Brand Store Driven by Dreams im Herzen von Stuttgart aufgezeichnet. Ganz viel Spaß beim Zuhören und inspirierende Momente. Hier kommt gleich eine junge, ehrgeizige und sehr sympathische Frau auf die Bühne, die wortwörtlich ihre Träume jagt. Und zwar mit einer Bestzeit von 52,80 Sekunden. Gerade erst hat sie sich mit der Mixed-Staffel über 4x400 Meter einen ihrer größten Träume verwirklicht, die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris. Was sie für diesen Traum alles gegeben hat, welche Ziele sie abseits der Leichtathletik verfolgt und wie man einen so intensiven Trainingsalltag durchhält, das werden wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen. Hier ist die großartige Alisa Schmidt. Hello.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
So. Ich freue mich auch sehr. Hallo.
Alisa, nicht hergelaufen, hier gefahren, hoffentlich. Wir starten direkt mal mit einer kleinen Runde, die nenne ich, wenn ich könnte, würde ich.
Okay.
Das heißt, ich starte und du vollendest dann sozusagen den Satz. Wenn ich könnte, würde ich in der Leichtathletik nicht die 400 Meter machen, sondern?
Es gibt so viele coole Disziplinen, aber ich glaube, ich finde Weitsprung besonders cool, weil man so richtig lange im Stadion ist, wirklich die Atmosphäre aufsaugen kann. Man hat verschiedene oder mehrere Versuche. Das heißt, man kann eigentlich wirklich locker rangehen und sagen, okay, selbst wenn mal ein Fehler passiert, ich kann es im nächsten Mal nochmal besser machen. Deswegen finde ich Weitsprung echt sehr, sehr cool.
Also ist das sozusagen der feine, aber wichtige Unterschied auch zum Laufen, dass du dir Fehler erlauben kannst beim Springen, aber nicht beim Laufen?
Richtig, genau, weil du hast ja mehrere Versuche. Das heißt, du kannst immer noch ein bisschen arrangieren und schauen, was hat gerade nicht gestimmt. Und beim Lauf hast du halt einfach nur einen Schuss. Und wenn nicht direkt alles stimmt, dann ist es halt vorbei.
Ich würde den Zehnkampf wählen.
Auch sehr cool. Das finde ich, das ist schon auch einfach sehr, sehr cool.
Obwohl ich mir relativ sicher bin, ich schaffe maximal eine Disziplin.
Ja, also es ist schon bewundernswert, weil das ist Wahnsinn, was die leisten in 2 Tagen. 10 Disziplinen. Es war ja gerade die Europameisterschaft in Rom. Und die Jungs stehen dann wirklich um 5 Uhr morgens auf. Und der letzte Wettkampf ist, glaube ich, um 22.30 Uhr. Das heißt, die haben zwischen den Wettkämpfen auch wirklich nur so 3 Stunden Schlaf. Und das ist schon Wahnsinn, was die da abrufen.
Müssen wir gleich auch mal über den Punkt Motivation sprechen. Vor allen Dingen, was ihr da leistet und was ihr alles dafür machen müsst. Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag...
Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag Schokolade essen, weil ich liebe einfach Süßigkeiten und vor allem Schokolade. Ich esse schon viel, auch mal was Süßes, aber ich versuche einfach, dass es immer sich trotzdem in Grenzen hält und dass ich jetzt, ich habe so eine, sag ich mal, 80-20 oder vielleicht 90-10-Regel jetzt in der Saison, dass ich schaue, dass ich mich 90% mich gesund ernähre und aber 10% mir auch mal was gönnen kann.
Gibt es da einen Cheat Day oder ist das dann am Tag, darfst du dir einmal kurz was gönnen?
Ja, nee, ich sag eher, dass ich mir so am Tag mal eine Kleinigkeit auch gönnen kann oder im Sommer auch mal ein Eis esse und mir jetzt nicht alles strikt verbiete, weil dann macht das Leben auch keinen Spaß mehr.
Was ist denn deine Lieblingssorte Schokolade? Zartbitter oder Vollmilch oder Nuss oder?
Ich finde Vollmilch eigentlich am besten. Ja, also
relativ
eine reine,
straight.
Ja, so eine reine Vollmilch. Oder mit Nuss ist auch noch sehr lecker, aber es gibt, also ich finde alles gut.
Wenn ich nicht schlafen müsste, würde ich stattdessen?
Lesen, glaube ich. Also ich liebe es, vor allem abends im Buch zu versinken und einfach in eine ganz andere Welt einzutauchen. Und es kommt leider manchmal ein bisschen zu kurz oder man findet die Zeit nicht immer. Deswegen wünschte ich oft, dass ich abends nicht ganz so schnell müde werde und dass man einfach mehr Zeit zum Lesen hätte.
Wenn ich eine neue Fähigkeit über Nacht erlernen könnte, dann wäre das?
Eine neue Fähigkeit. Muss sie im Bereich des Möglichen sein?
Nö.
Das war ein Dreamers-Podcast.
Das stimmt. Ich fände es wahnsinnig cool, wenn man die Welt von oben sehen könnte oder wenn man einfach schneller die Orte erreichen könnte und nicht immer, sag ich mal, längere Zeiten braucht, irgendwo hinzureisen. Deswegen zu fliegen oder sowas wäre natürlich Wahnsinn.
Wäre das deine Superkraft, die du wählen würdest?
Ich glaube schon, ja.
Fliegen?
Ja.
Nicht unsichtbar sein? Sagen ja die meisten.
Nee, unsichtbar sein würde mich gar nicht so reizen. Oder? Also was wäre deine Superkraft?
Fliegen.
Ja.
Also definitiv. Ich finde das super. Oder beamen.
Finde ich auch. Weil dann kannst du halt wirklich überall sein, wo du irgendwie gerade hin willst und direkt wieder zurück. Das ist schon Hammer.
Wenn ich ein Tier sein könnte, dann wäre ich Folgendes.
Dann wäre ich ein Gepard.
Okay, passt ja auch, ne?
Ja.
Bist du auch relativ. Hast du schon mal einen Geparden gesehen in freier Wildbahn?
Ja, ich hatte das Glück und durfte schon mal eine Safari machen und das war schon Wahnsinn. Also es sind wahnsinnig beeindruckende Tiere, die man da generell sieht. Also, aber gerade ja bei einem Gepard ist natürlich Wahnsinn, was da für Geschwindigkeiten hinterstecken.
Ich würde gerne nochmal auf etwas eingehen und dafür gibt es hoffentlich auch nochmal einen großen Applaus. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.
Vielen Dank.
Wo wir schon beim Thema Gepard sind. Das ist ein absoluter Traum und ich glaube, man muss vielleicht auch mal drüber sprechen. Und das ist das Spannende. Wir haben das schon ein bisschen vorhin im Auto drüber reden können. Aber die Qualifikation für die Mixed-Staffel bedeutet nicht automatisch, dass du auch läufst.
Ja.
Warum?
Genau, also es war so, dass wir hatten Staffel-Weltmeisterschaften auf den Bahamas, was natürlich erstmal traumhaft war, weil die Bahamas sind natürlich der absolute Wahnsinn.
Das ist echt ein schlimmes Leben, das du führst.
Ja, also es war tough. Wir sind auch wirklich jeden Morgen erstmal ins Meer gesprungen und haben uns das gegönnt und es war super schön. Sonst haben wir leider nicht viel gesehen, aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil wir haben eben mit der Mixed-Staffel auch die Quali für die Olympischen Spiele abhaken können. Genau, aber das heißt nicht automatisch, dass ich dort an den Start gehe, sondern das deutsche Team hat sich qualifiziert, dort eben mit teilnehmen zu dürfen. Und wer dann letztendlich mitkommt, das entscheidet sich in knapp ungefähr 2 Wochen. Und dann gibt es aber auch immer noch Ersatzläufer. Das heißt, es kann auch sein, dass man nominiert wird. Und dann wird aber kurz vorher eben am Tag vorher meistens entschieden, wer dann letztendlich läuft. Und das wissen wir dann wirklich auch erst am Abend vorher, ob man jetzt an den Start geht oder eben nicht.
Aber das heißt, also theoretischerweise, du hast schlecht geschlafen, schlechtes Buch gelesen, zu viel Schokolade gegessen. Du kommst in den Frühstücksraum und der Bundestrainer, die Bundestrainerin sieht dich und sagt dann, Alisa, boah, morgen, das glaube ich nicht.
Also, ja, ich sag mal, er muss mich natürlich im Training sehen. Da sieht er natürlich schon die Tage vorher ein bisschen, wie ich mich bewege, was meine Zeiten im Training sind oder auch wie der letzte Wettkampf vielleicht ein, 2 Wochen vorher lief. Und dann wird entschieden, wer dann gerade zu dem Zeitpunkt am fittesten ist.
Was bedeutet das denn für dich auch in der Vorbereitung für ein mögliches Rennen? Weil der Druck ist ja enorm. Wie schiebst du den weg und wie auf der anderen Seite bereitest du dich auch vor auf den Tag X?
Ja, wir haben vorhin schon ja kurz drüber gesprochen gehabt. Ich muss sagen, letztes Jahr war ich froh, dass es nicht dieses Jahr, also dass nicht schon die Olympischen Spiele anstanden, weil der Gedanke alleine hat mich schon ganz schön nervös gemacht. Und ich habe mir dann überlegt, okay, was kann ich machen, dass ich so gut es geht vorbereitet einfach in das nächste Jahr gehe und ich einfach so viel Druck wie möglich einfach von meinen Schultern nehme. Und mir hat dann jemand geraten, dass ich wirklich jeden Tag einfach manifestiere, was ich erreichen möchte und im Kopf schon durchgehe, was ich dafür tun muss, an das Ziel zu kommen und einfach mich vom Kopf her mental einfach perfekt darauf vorbereite, dass ich nicht das Gefühl habe, es kann jetzt noch irgendwas schiefgehen, weil ich jedes mögliche Szenario eben schon durchgegangen bin. Und das habe ich angefangen letztes Jahr und es hat mir so immens geholfen, mich auf jede mögliche Situation vorzubereiten. Ob es zum Beispiel auch dieser Talk jetzt ist oder ein x-beliebiger Wettkampf, wenn ich weiß, dass in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft, wie jetzt die Olympischen Spiele es waren, irgendwas ansteht, was mich vielleicht nervös gemacht hat, bin ich das durchgegangen und habe überlegt, was ich eben machen muss, um dorthin zu kommen oder was passieren kann, was mich vielleicht aus der Bahn werfen kann. Und so muss ich sagen, gehe ich super vorbereitet, eigentlich auch in jedem Wettkampf. Klar, körperlich bin ich sowieso vorbereitet, weil ich tagtäglich trainiere und mein Bestes gebe und hoffentlich gesund bleibe und alles gut klappt. Aber der Kopf spielt bei uns einfach eine wahnsinnig große Rolle. Und deswegen ist das ein sehr, sehr guter Weg für mich gewesen, mich da so mental darauf vorzubereiten.
Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist ja so gewesen, warst kurz vorher, glaube ich, verletzt, hast dann aber eine super Recovery hingelegt und bist dann mitgefahren. Was ist in der Sekunde passiert? Du kennst ja deinen Körper auch ganz genau, als du gemerkt hast, oh, da ist jetzt was falsch, das könnte mich die Teilnahme bei Olympia oder bei den weiteren Wettkämpfen kosten.
Ja, das war super, super ärgerlich. Und zwar habe ich mich im Trainingslager bei der letzten Trainingseinheit verletzt. Und zwar auch so stark, dass ich wirklich mehrere Wochen Trainingsausfall hatte. Und in dem Moment war mir eigentlich klar, okay, das mit den Olympischen Spielen dieses Jahr ist vorbei. Weil alleine schon eine Woche krank im Bett zu liegen, kann schon wirklich einen immens nach hinten werfen. Und gerade wenn man einfach so viel Trainingsausfall hat, ist es dann einfach super schwierig. Und ich hatte dann das Glück, dass ich die richtigen Leute an meiner Seite hatte, Ärzte und Physiotherapeuten hatte, die mir dann geholfen haben, so schnell es geht wieder auf die Bahn zurückzukehren, und habe mich dann quasi wirklich im letzten Moment noch qualifiziert mitzukommen, war dann Ersatzläuferin, womit ich auch in dieser Situation fein war, weil ich war sowieso noch jung und unerfahren und war einfach super dankbar über die Option, dass ich da die Erfahrung machen darf, und das war Wahnsinn. Also es war unfassbar, was man bei Olympischen Spielen erlebt, was man mit was für Sportlern man da zusammen am Tisch sitzt und durchs olympische Dorf läuft und die Idole sieht, die man irgendwie seit Kindheit hatte. Und da bin ich super, super dankbar drüber, dass ich diese Möglichkeit hatte, und hoffe natürlich jetzt, dass Paris für mich auch einfach klappt. Und wie gesagt, in 2 Wochen weiß ich mehr und fühle mich aber sehr, sehr gut. Ich glaube, ich bin in der Form meines Lebens und hoffe, dass ich das dort dann auch zeigen kann.
Du musst uns vielleicht mal ganz kurz abholen, weil wir... Ich weiß nicht, wer von unseren Gästen heute schon mal im Olympischen Dorf war, ich nicht. Wie ist das denn? Also ist das, weil du sprichst ja auch davon, von der Atmosphäre, wie schön das ist, dass da Athleten und Athletinnen der ganzen Welt aufeinandertreffen. Ist das wirklich wie ein Dorf? Oder sind die Deutschen separat von den Portugiesen, von den Argentiniern? Oder ist das ein großes Fest?
Genau, das ist wirklich der einzige Wettkampf, wo alle Nationen weltweit in wirklich einem Dorf untergebracht sind oder einem Stadtteil. In Tokio war es damals so, dass die Häuser dort damals wirklich dafür erbaut worden sind, und mittlerweile sind es dann jetzt Wohnungen, die eben vermietet werden. Und dann hat jedes Land sein eigenes Haus quasi, in dem man dann lebt, und sind 20, 30 Häuser nebeneinander. Und es gibt eine riesige Kantine, wo es Essen von aller Welt gibt, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, kann man dort eben finden, weil natürlich jeder Athlet auch individuell ist und verschiedene Routinen hat, und man natürlich auch gerade bei Olympischen Spielen natürlich bestmöglich vorbereitet sein möchte. Und sitzt dann mit seinen größten Idolen eigentlich am Tisch, weil es gab so lange Tafeln, das heißt, man ist einfach auch mit anderen Nationen in Austausch gekommen. Damals leider noch nicht ganz so viel, weil es ja auch zu Corona-Zeiten stattfand, das heißt, es waren natürlich nochmal auch ganz andere Spiele, dadurch, dass auch keine Zuschauer erlaubt waren, und das wird, glaube ich, in Paris jetzt anders sein. Das Stadion ist schon ausverkauft, das heißt, die Stimmung wird, glaube ich, gigantisch in der ganzen Stadt, und ich bin sehr gespannt, was mit den Sportlern macht und wie die Stimmung sein wird.
Was mir aufgefallen ist beim Gucken der Europameisterschaft, ist, dass ihr trotz alledem, dass ihr ja Konkurrentinnen seid, immer während des Wettkampfes auch direkt aufeinander zugeht oder nach einem Sprung, nach einem Lauf und euch Herz miteinander kommuniziert und sprecht. Wie würdest du die Atmosphäre auch zwischen den Athletinnen und Athleten beschreiben? Also ist das wirklich so unterstützend? Weil es ist ja auf der einen Seite auch ein sehr einsamer Job als Läuferin oder als Stabhochspringer. Wie läuft das ab?
Das ist wirklich wahnsinnig schön, weil wir sind natürlich eine individuelle Sportart. Also jeder kämpft am Ende für sich selber, außer in der Staffel. Aber gerade bei einer internationalen Meisterschaft ist es einfach so schön, dass man, also wir als Team Deutschland wahnsinnig schön als Team agieren und jeder mit jedem wahnsinnig mitfiebert und sich mit den anderen freut und man einfach merkt, dass da wahnsinnig viel Unterstützung auch da ist. Und klar, am Ende steht man vielleicht alleine dann auf der Bahn, aber dahinter steckt einfach ein so großes Team, die alle beteiligt sind an dem Erfolg oder Misserfolg, was ja auch passieren kann, und von dem her ist es einfach unglaublich schön, dass man da so viel Rückhalt hat, und Ja, ich muss sagen, wir haben gestern dann natürlich auch danach unserem Wettkampf noch die Wettkämpfe der deutschen Athleten verfolgt und es ist für mich das Schönste, einfach in diesem Stadion zu sein, die Atmosphäre aufzusaugen, weil während des Wettkampfes kriegt man das eigentlich gar nicht so wirklich mit, weil man natürlich versucht, alles Mögliche auszublenden, bis es dann geschafft ist. Und es ist einfach für mich persönlich noch aufregender, eigentlich zuzuschauen und dann mitzufiebern, als selber an der Startlinie zu sein, weil man natürlich nichts beeinflussen kann und so mit den anderen mitfiebert und weiß, wie hart die auch das ganze Jahr gearbeitet haben, um an diesem Punkt zu stehen.
Wir kommen gleich nochmal zu Alisa im Wettkampfmodus. Ich würde gerne ein paar Jahre zurückspringen und über die junge Alisa sprechen, weil du hast ja mit Leichtathletik früh angefangen.
Ja.
Und jetzt sozusagen das Ziel, das du dir vielleicht auch als junges Mädchen gesteckt hast, erreicht. Wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Und also gab es einen Einfluss von außen? War das immer die Sportart, die du auch machen wolltest? Oder ist das etwas gewesen, was dir zugetragen wurde?
Ich habe, als ich jung war, super viel ausprobiert und habe aber schon immer Spaß an der Bewegung gehabt und habe dann aber getanzt, ich habe Judo gemacht, ich war klettern, also ich habe wirklich eigentlich alles, was es gefühlt gibt, irgendwie ausprobiert und hatte immer schon super viel Spaß. Und dann gibt es eigentlich eine ganz witzige Geschichte, habe ich damals meinen damaligen Bundestrainer, als ich wirklich ganz jung noch war, ich glaube, ich war so 5, 6 Jahre alt oder noch jünger, haben wir in einem Urlaub kennengelernt und der hat mich dann hochgehoben und gesagt, oh ja, die hat aber Körperspannung, die könnte talentiert sein, Leichtathletik zu machen. Und ich glaube, so haben meine Eltern das dann schon das erste Mal gehört und gedacht, ja gut, vielleicht ist es ja wirklich was für sie später. Und dann habe ich natürlich auch die Leichtathletik ausprobiert. Ich glaube, ich habe dann mit 6 oder 7 angefangen. Und aber wirklich mit Spiel und Spaß. Also es war nie irgendwie, dass ich irgendwie Druck verspürt habe von meinen Eltern, sondern wirklich, denen war wichtig, dass ich einfach was mache, was mir Spaß macht. Und dann hat sich das Ganze über die Jahre einfach immer mehr professionalisiert und irgendwann kam ich dann eben an den Punkt, wo ich das erste Mal dann wirklich auch richtig gut gelaufen bin und abgeschnitten habe bei deutschen Meisterschaften und dann kam eben mein damaliger Bundestrainer wieder auf mich zu. Er wusste natürlich damals nicht, wer ich bin.
Der dich damals am Anfang hochgehoben hat,
genau,
und gesagt, okay,
genau.
Wow.
Und meine Eltern haben ihn dann tatsächlich wiedererkannt. Wir haben nämlich gemeinsame Fotos noch gehabt, die wir dann rausgesucht haben. Also da sieht man mal wieder, wie klein die Welt ist. Und er hat mich dann in die Nationalmannschaft berufen und genau, wir stehen bis heute im Kontakt und ist natürlich echt sehr, sehr cool, dass ich durch ihn eigentlich zur Leichtathletik gekommen bin.
Du hast mal erzählt und das fand ich wirklich unfassbar, dass am Anfang hast du, wie gesagt, mit Spaß angefangen, aber das Training selber ist ja immer härter geworden, ne? Wir haben ja darüber gesprochen, dass du nach Trainingseinheiten wirklich den nächsten Eimer gesucht hast, weil einfach nichts mehr ging mit deinem Körper.
Ja.
Wie stehst du das durch, physisch und psychisch? Also gibt's dieses eine Ziel für dich, das dich motiviert, über deine Grenzen rüberzugehen? Oder ist sozusagen die Belohnung, dass du direkt merkst, du bist besser, schneller, kannst entspannter laufen?
Ja, was mich wahnsinnig antreibt, ist einfach, dass ich mir jedes Jahr aufs Neue natürlich ein Ziel setze, das ich erreichen möchte. Und dieses Ziel rufe ich mir tagtäglich beim Training in den Kopf und weiß, das, was ich jetzt gerade mache, wird sich am Ende alles auszahlen, wenn ich dieses Ziel erreiche oder mir meinen Wunsch erfülle, dann zum Beispiel international zu starten. Und übergeordnet stehen natürlich Olympische Spiele immer, die finden nur alle 4 Jahre statt. Und von dem her, das ist so immer dieses langfristige Ziel, worauf man hinarbeitet und wo es sich dann auch wirklich lohnt, an seine Grenzen zu gehen und dafür zu kämpfen. Und ich muss sagen, ich musste es auch lernen. Es hat nicht immer Spaß gemacht und es macht auch immer noch nicht immer Spaß. Natürlich, wenn man, sag ich mal, so hart trainiert, dass man wirklich sich nicht mehr bewegen kann für 30 Minuten und vielleicht auch das Essen wieder hochkommt, dann ist es natürlich nicht schön. Aber man weiß am Ende, wofür man es macht und dass es sich immer auszahlen wird, früher oder später. Auch wenn es mal ein Jahr gibt, wo es vielleicht nicht so läuft, weiß ich, die ganze harte Arbeit wird sich irgendwann bezahlt machen. Und es ist für mich auch einfach so ein stetiger Prozess. Ich liebe das, was ich täglich machen darf. Ich liebe es einfach, jeden Tag ins Training zu gehen und mit meinen Freunden und Teamkameraden mich zu messen, sich zu pushen.
Ist das dein Traum?
Das ist mein absoluter Traum. Also ich könnte mir keinen schöneren Job vorstellen. Deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das so machen darf und weiß es auch wirklich jeden Tag zu schätzen. Und am Ende geht es für mich nicht darum, jedes Mal eine Medaille zu gewinnen oder das Rennen zu gewinnen oder eine bestimmte Zeit zu laufen, sondern ich möchte einfach selber schauen, was ich aus mir selber rausholen kann und was man auf diesem Weg alles lernt, was man für Werte mitbekommt, was man für besondere Persönlichkeiten kennenlernt und dieser kontinuierliche Prozess, eben an sich selber zu arbeiten, das ist, was mich besonders antreibt.
Apropos Persönlichkeiten, du hast eben den Bundestrainer angesprochen, den du ja sozusagen an zwei ganz wichtigen Punkten in deinem Leben getroffen hast. Gibt es Menschen, die dich inspirieren? Also aus dem Sportbereich?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele Athleten und Athletinnen, zu denen ich hochschaue und die ich jetzt auch schon persönlich kennenlernen durfte und von denen ich lernen durfte. Und das ist gerade so das Schöne, weil man einfach auch aus so vielen verschiedenen Ecken aus Deutschland zum Beispiel, aber natürlich auch international Persönlichkeiten kennenlernt, sich austauscht und auch Freundschaften schließt. Es ist einfach umso schöner, gerade jetzt bei internationalen Meisterschaften, wenn man sich dann wieder sieht und wie du es schon angesprochen hast, man sich supportet und man sich auch für den anderen freuen kann.
Gibt es denn da neben diesen Menschen und neben den Menschen, die du bewunderst, ein Ereignis, bei dem du gemerkt hast, das läuft jetzt genau in die Richtung, in die ich das auch haben möchte? Also ein Wettkampf, eine Situation?
Also was natürlich jetzt besonders schön war, war auf den Bahamas, als wir dann die Olympia-Qualifikation abhaken konnten, weil wir wussten schon, dass es ein schweres Stück Arbeit wird, weil natürlich alle Nationen um diese 16 Startplätze kämpfen. Und es war noch sehr, sehr früh in der Saison, von dem her weiß man immer nicht, wie ist man jetzt gerade drauf, was für Leistungen kann man abrufen, wenn man davor noch keine Wettkämpfe hatte. Und deswegen war es so ein bisschen so eine Überraschungstüte. Und da haben wir dann aber auch schon gemerkt, okay, nach dem Vorlauf, wir sind alle schon fit und wenn wir da morgen nochmal einen sehr, sehr guten Job machen, dann ist der erste Meilenstein der Saison schon geschafft und das macht natürlich dann wahnsinnig viel Spaß, wenn man dann auch über die Ziellinie läuft und weiß, was man gerade geschafft hat, gerade auch als Team. Wenn man sich dann zusammen im Ziel umarmt und einfach diese puren Emotionen einen durchlaufen, das ist das, wofür man dann als Sportler auch lebt.
Ich würde gerne nochmal auf die Situation im Rennen eingehen, weil das finde ich als Zuschauer immer so beeindruckend. Ihr steht in den Startblöcken und es ist ja dann die Sekunde des Startschusses, die ihr genau abpassen müsst, um den perfekten Start hinzulegen, um nicht sozusagen aus dem Rennen rauszufallen. Du hast es ja selber gesagt, im Gegensatz zu Weitspringern, habt ihr nur diesen einen Versuch. Ne? Also Wir haben es ja bei der EM auch gesehen, ein Fehlversuch oder ein Fehlstart führt zur Disqualifikation und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, wenn du dein Leben lang auf diesen Moment auch hintrainierst. Beschreib mal deine Gefühlswelt in der Sekunde, in der du da beim Startblock stehst, du bist vorgestellt und dieses Laufen im Tunnel sein und dann realisieren, wir haben es geschafft.
Ich muss sagen, wenn ich an der Startlinie stehe, dann im besten Fall denke ich gar nicht mehr, sondern ich bin wirklich komplett im Tunnel und blend alles andere aus, weil das ist eben das Problem, wenn man noch denkt, dann passieren eben Fehler, sondern eigentlich muss man so drauf eingespielt sein, dass alles automatisch abläuft und man genau weiß, was eben gerade zu tun oder dann im nächsten Moment zu tun ist, damit man nicht mehr drüber nachdenkt. Und der Moment, wo ich wirklich aufgeregt bin, ist dann, wenn ich ins Stadion komme, also wenn ich mich zum Aufwärmen ins Stadion komme und dann abwarte, bis es losgeht. Man ist dann meistens ein bisschen früher da, man wartet noch, bis man sich warm macht und dieses Warten auf den Wettkampf, das ist immer wahnsinnig aufregend. Und wenn man aber dann eben an der Startlinie steht, dann kann man es eigentlich nur noch genießen, weil man weiß, jetzt geht's los. Und gerade eben diese Momente, wenn man über die Ziellinie läuft und man weiß, war jetzt ein sehr, sehr guter Wettkampf, das ist wirklich unbeschreiblich, weil diese ganze harte Arbeit, man arbeitet wirklich jeden Tag so viel, um am Ende vielleicht eine Zehntel, zwei Zehntel, vielleicht mal eine halbe Sekunde schneller zu sein, das ist ja nichts. Dahinter steckt aber trotzdem so viel Arbeit, dass man es einfach wahnsinnig zu schätzen weiß. Und jetzt mit der Frauenstaffel zum Beispiel waren wir noch nicht qualifiziert, weil wir es auf den Bahamas leider noch nicht geschafft hatten, da einfach gut zu performen. Deswegen war da jetzt schon auch immenser Druck bei uns in Rom, dass wir jetzt bei der Europameisterschaft nochmal eine sehr, sehr schnelle Zeit laufen. Und wir wussten, es wird schon ein sehr, sehr ja, gutes Stück Arbeit und eine schwere Aufgabe sein, weil ja, die anderen Nationen einfach super stark momentan auch sind und wir alle über uns hinauswachsen mussten und das ist uns gelungen und das war einfach ein Riesenstein, der uns da vom Herzen gefallen ist, als wir dann die Zeit gesehen haben und gesehen haben, dass es ziemlich wahrscheinlich jetzt reichen wird für Paris, ja, waren es auch einfach nur noch pure Emotionen im Ziel.
Also sehen wir dich hoffentlich doppelt sozusagen in unterschiedlichen Staffeln.
Ich hoffe es.
Aber der Tunnel, der berühmte, das hat der Olli Kahn auch immer gesagt, wenn er ins Fußballspiel reingegangen ist, war er im Tunnel als Torwart. Was bedeutet denn Tunnel? Weil auf der einen Seite hast du gesagt, die Atmosphäre in einem solchen Stadion ist total großartig, wird in Paris durch das volle Stadion einfach noch viel schöner. Was bedeutet das denn, dass du deine Gedanken ausschaltest? Also wo guckst du hin? Was hast du in deinem Kopf? Also hast du dann, wiederholst du immer wieder denselben Ablauf in den Startblock rein, in die Höhe gehen und laufen und deine Schrittfolge? Was passiert da? Nur für jemanden, der vielleicht nicht das Sportlergehen so hat wie du.
Genau, also sag ich mal, diese ganzen Abläufe vom Ablauf des Wettkampfes, sag ich mal, was man im Startblock macht, das üben wir ja super viel im Training. Das heißt, das ist alles komplett automatisiert und da weiß ich ganz genau, was gleich passieren wird. Und davor, das ist zum Beispiel das, wie ich mich vorbereitet habe. Zum Beispiel stelle ich mir jeden Tag vor, okay, was wird in Paris auf mich zukommen? Was wird sein, wenn ich ins Stadion einlaufe? Wie sieht das Stadion aus? Wo stehen vielleicht Kameras? Worauf muss ich vorbereitet sein? Und das, also wirklich jedes mögliche Szenario gehe ich in meinem Kopf durch, dass ich das alles schon mal so gesehen erlebt habe, durchgespielt habe und im Wettkampf eigentlich nichts mehr Neues auf mich zukommt, sondern ich das Gefühl habe, das ist alles schon eine Routine. Und von dem her, ja, kann ich das, oder funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut, dass ich das dann im Wettkampf wirklich alles komplett ausblenden kann, komplett bei mir bin. Ich gehe vielleicht kurz vorher nochmal den Ablauf durch, was ich genau gleich machen möchte. Und dann ist wirklich auch während des Laufes komplett gedacht. Also ich habe keine Erinnerung daran, was wirklich passiert ist oder was ich gedacht habe, sondern es ist alles es läuft alles automatisch ab.
Das ist der absolute Wahnsinn. Was würdest du sagen, ist das Schönste an der Leichtathletik, aber vielleicht auch das Schwierigste?
Also was die Sportart für mich so besonders macht, ist, dass sie einfach super vielseitig ist und es so viele verschiedene Disziplinen gibt. Das heißt, es ist für jeden was dabei. Also ich zum Beispiel, ich habe damals ja schon sehr jung angefangen und habe damals alles ausprobiert und war damals aber immer die Schlechteste, weil ich einfach das Werfen ganz und gar nicht konnte und es hat mich immer total nach hinten geworfen. Das heißt aber, es ist auch für jeden was dabei. Also man kann halt dann gucken, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und auch daraus habe ich einfach wahnsinnig viel ziehen können, dass ich als Kind damals vielleicht erstmal immer hinterherhing, gucken musste, was liegt mir, wo kann ich vielleicht drauf aufbauen. Und das alles aber trotzdem mit Spaß verbunden war. Also wie gesagt, ich würde niemals wollen, dass mein Kind als Kind so viel Druck erfährt. Und das ist es bei der Leichtathletik meiner Meinung nach nicht, sondern es ist einfach alles, dass man wirklich spielerisch rangeführt wird und ja, es einfach so viel Abwechslung gibt. Das heißt, wenn man im Stadion ist und zuschaut, es passiert nicht nur irgendwie ein 100-Meter-Finale, sondern in der anderen Ecke ist ein Hochsprung-Finale, dann ist noch 1500 Meter, dann gibt's noch Weitsprung und Diskuswurf. Also es ist einfach so viel, was gleichzeitig passiert.
Was ist das Schwierige?
Das Schwierige
die
ist...
Die Downside sozusagen?
Ja, es gibt natürlich, also ich habe mit Sicherheit schon viel mehr Niederlagen erlebt als Erfolge, dadurch, dass natürlich auch immer nur einer gewinnen kann und je nachdem, wie viele an den Start gehen, die anderen natürlich alle so gesehen verlieren. Aber daraus zieht man einfach umso mehr. Also gerade aus einer Niederlage kann man einfach so viel mehr lernen und mitnehmen und auch ich persönlich nochmal viel mehr Motivation schöpfen als von einem Erfolg. Und das hat mir, glaube ich, in ganz vielen Lebenssituationen auch schon geholfen, dass ich da vieles einfach vom Sport adaptieren konnte.
Wir sehen ja im Alltag den technischen Fortschritt und auch in der Leichtathletik Zeitmessung, Geräte. Was ich total spannend finde, ist, wenn man sich das anguckt, ihr habt alle super geile Outfits, aerodynamisch, aber trotzdem sind die Startnummern immer noch mit Sicherheitsnadeln am Trikot festgemacht. Kannst du mir das mal erklären? Weil ich stelle mir die ganze Zeit vor, du stürzt und rammst dir alle vier Nadeln einmal quer durch den Körper. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder?
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ich weiß nicht, warum es da noch keine Lösung gefunden hat. Warum noch keine Lösung dafür gefunden wurde. Aber ich muss sagen, es ist für uns natürlich auch komplett normal und gehört dazu. Und auch erst, wenn man die Startnummer drauf hat, weiß man, okay, jetzt ist man ready, jetzt geht's gleich los. Also es würde irgendwie was fehlen, wenn es nicht mehr so wäre.
Also die Haptik, die wichtig ist, also dass man spürt.
Nein, ich glaube, man könnte mit Sicherheit auch eine andere Lösung finden, aber uns stört's, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Also es ist für mich wirklich so ein Gefühl, wenn ich die Startnummer ranmache, weiß ich, okay, gleich geht's los.
Okay, weil ich denke die ganze Zeit, ich sehe einen Stabhochspringer, der ja so und so schon mal durch die Gegend fliegt, der Stab bricht nicht und dann fällt er aber aus 6 Metern runter und rammt sich die Sicherheitsnadel in den Körper. Denke ich, ist auch irgendwie ein absurdes Gefühl. Aber inwiefern hilft dir denn die moderne Technik jetzt auch deinen Trainingsalltag und deine mentale Fitness zu verbessern? Nutzt du da Apps? Also ist das für dich dadurch auch einfacher geworden?
Ja, wir nutzen schon einiges. Also was natürlich gang und gäbe ist, ist natürlich, dass man, sag ich mal, fliegende Zeiten misst, womit man dann wirklich ganz genau im Training auch sehen kann, wie schnell man gerade ist. Dann nutzen wir ganz viel auch, dass man zum Beispiel, es heißt 1080, das heißt, man läuft quasi an einem Seil und kann genau den Widerstand einstellen. Das heißt, man kann übers Overspeed rennen, aber natürlich auch mit quasi Gewicht hinter einem herrennen. Also es gibt schon einige Sachen, die an der Technik die letzten Jahre, die sich verändert haben und die man auch ins Training mit einbaut. Wir haben aber in Deutschland auch nicht jede Möglichkeit, muss man sagen. Also es kostet natürlich auch immer alles wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, dieses 1080 kostet, ich weiß nicht wie viele, tausende Euro, ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Das heißt, der Verein oder der Bundesstützpunkt muss sich das auch leisten können.
Gut, das ist auch nochmal eine Problematik. Es gibt ja auch einige aus dem deutschen Leichtathletikkader, die in Amerika an Colleges trainieren, weil die Voraussetzungen und die Bedingungen da einfach besser sind. Aber das ist vielleicht auch gleich nochmal ein schönes Thema in Bezug auf deine anderen großartigen, sehr erfolgreichen Jobs, die du ja machst, ob jetzt als Social Media Star oder auch als Model. Ich würde gerne noch einmal auf diesen Traum von Olympia eingehen. Wir haben über Tokio gesprochen, jetzt kommt Paris und in 4 Jahren dann Los Angeles nochmal. Das heißt, in deiner sportlich aktiven Karriere gibt es 3, maximal 4 Olympische Spiele, die du auch mitmachen kannst. Ich glaube, altersbedingt.
Richtig,
ne?
Ja.
Was hast du denn jetzt anders gemacht und vor allen Dingen, wann startest du für das Ziel Olympia? Macht man das ein Jahr vorher? Macht man das 3 Jahre vorher oder trainiert man eigentlich die ganze Zeit, als wenn man jedes Jahr zu Olympia fährt?
So gesehen trainiert man tatsächlich eigentlich das ganze Leben natürlich für diesen Wettkampf, weil es reicht nicht, sich da ein Jahr drauf vorzubereiten, sondern es sind eigentlich immer 4 Jahreszyklen. Das heißt, der Trainingsplan ist eigentlich auf 4 Jahre ausgelegt, dass man dann an diesem Tag auch sein hoffentlich bestes Ich ist und die beste Leistung abrufen kann. Von dem her, es sind natürlich Olympische Spiele für uns einfach nochmal ein ganz, ganz besonderes Ereignis, weil es einfach nur alle 4 Jahre stattfindet und weil man einfach, wenn es gut läuft, einmal die Möglichkeit hat, dort teilzunehmen. Wenn es super läuft, 2, 3 Mal, aber das ist wirklich die Seltenheit, dass da wirklich alles zusammenkommt und man das dann auch schafft oder das schaffen nur die wenigsten. Deswegen ist das ein kontinuierlicher Prozess und wenn mit Paris alles glatt läuft und ich hoffe, dass ich, wie gesagt, teilnehme und auch erfolgreich teilnehmen kann, dann werde ich genau so 2, 3 Wochen ein bisschen Pause machen und dann wird der Trainingsaufbau aber wieder stattfinden, ne? Und wir bereiten uns dann schon auf den nächsten Zyklus vor, dass man da einfach immer am Ball bleibt und für das nächste Jahr trainiert. Dann klar, im nächsten Jahr ist vielleicht keine Olympischen Spiele, aber dann sind Weltmeisterschaften, wo man natürlich auch performen möchte.
Bedeutet das im Umkehrschluss aber, weil du alles diesem Traum unterordnest, dass du extrem vorsichtig auch im Alltag sein musst? Also du kannst ja jetzt nicht, keine Ahnung, du hast Durst, gehst jetzt an irgendeinen Hahn und trinkst Leitungswasser oder jemand gibt dir ein Softeis oder du gehst über die Straße. Das darfst du eigentlich, du's ja alles nicht, weil das könnte ja Kraft, Muskulatur, Ausdauer kosten.
Genau, man muss schon sehr vorsichtig sein. Also klar, in Deutschland ist es, glaube ich, jetzt kein Problem, auch mal Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken.
Ja, aber die Bahamas.
Genau, deswegen, also wenn wir zum Beispiel jetzt im Ausland sind, dann schauen wir schon, dass wir einfach sehr vorsichtig sind bei allem, was wir machen, weil klar, es wäre natürlich der Albtraum, wenn man dann irgendwie sich monatelang auf den Wettkampf vorbereitet und dann irgendwie durch einen Magen-Darm-Infekt das plötzlich dahin ist. Und bei uns ist es nun mal so, dass es ein Highlight gibt oder vielleicht 2 Highlights in der Saison, wo man dann einfach abliefern muss. Und deswegen muss man natürlich einfach super vorsichtig sein. Und wir machen es zum Beispiel jetzt so, auf den Bahamas haben wir uns dann nicht das Leitungswasser genommen, um die Zähne zu putzen, einfach um das Risiko zu minimieren, dass einfach irgendwas passiert, sondern haben dann einfach wirklich Trinkwasser genommen. Und so zieht sich das eigentlich durchs ganze Leben, dass man einfach wirklich einfach ein bisschen vorsichtig ist. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend an, aber man gewöhnt sich auch dran. Also das ist für mich eigentlich schon drin, dass man einfach, ja, einfach das Maximum überall rausholt und einfach vorsichtig ist.
Was trainiert ihr denn genau? Weil ich denke die ganze Zeit mal, also laufen kann ja jeder irgendwie, aber ja. Ja, gibt es da einen Unterschied in der Art und Weise, wie man läuft? Also macht ihr neben Ausdauer, es gibt ja diese großartigen Videos, die ich immer von euch sehe, wo ihr diese Koordinationsübung macht, die ich nach zwei Sekunden gar nicht verstehe und nicht nachmachen kann. Aber was, also hast du dich läuferisch, also läufst du jetzt anders als vor 10 Jahren?
Ja, das ist tatsächlich ein kontinuierlicher Prozess. Man denkt immer, ja, laufen und geradeaus laufen kann jeder, kann auch jeder, aber es ist trotzdem.
Kommt drauf an, um wie viel Uhr.
Ja, das stimmt. aber es ist trotzdem, es spielt so viel Technik mit rein, dass ich wirklich auch jedes Jahr wieder was Neues lerne. Und das ist auch das Schöne, dass man eigentlich nie ausgelernt hat, sondern dass wirklich immer ein Prozess ist. Und ansonsten ist unser Training aber auch super abwechslungsreich. Also wir machen, natürlich laufen wir viel und sprinten wir viel, aber wir machen auch sehr viel Krafttraining, sehr viel koordinatives Training, und Sprünge. Also es ist wirklich eigentlich von allem was dabei. Und es ist auch das Schöne, dass man einfach, ja, dass jeder Tag so ein bisschen anders aussieht.
Aber wie läufst du denn anders als andere? Also könntest du deinen Laufstil beschreiben? Also ist der viel mit Armen, wenig mit Armen?
Doch, es ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu theoretisch, aber man sollte auf jeden Fall unter den Körperschwerpunkt sich treffen und zum Beispiel nicht vor dem Körperschwerpunkt auftreten, weil man dann einfach viel zu viel Energie verbraucht. Dann sollte man schauen, dass man hinten nicht zu sehr anfährst und am besten so kurz wie möglich einfach die Kontaktzeit am Boden hat. Also es sind so viele Sachen, die man dann am Ende beachtet, dass man eigentlich, es ist halt, man sucht sich mal eine Sache aus, an der arbeitet man. Hoffentlich ist es dann irgendwann intuitiv, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, dass es automatisch umsetzt. Und dann sucht man sich die nächste Sache, woran man arbeiten kann. Und selbst mein Trainer ist da immer sehr belesen und informiert sich jedes Jahr aufs Neue, was es eben für neue Erkenntnisse gibt und was man verändern kann, weil auch nur so kann man besser werden. Weißt, wenn ich jetzt jeden Tag oder jedes Jahr das Gleiche mache, dann komme ich auch jedes Mal zum gleichen Ergebnis. Also ich muss gucken, was kann ich verändern, wo kann ich mich verbessern, wo kann man einfach noch die letzten Prozentsätze rausholen. Und von dem her ist das immer ein kontinuierlicher Prozess.
Wir machen eine kleine Rubrik, die nennt sich Was wäre, wenn? Mhm. Was wäre, wenn du als Trainerin mit zu den Olympischen Spielen fahren würdest? Was würdest du deinen SportlerInnen mitgeben?
Ich würde ihnen mitgeben, den Moment zu genießen, weil natürlich ist es ein einfach absolut besonderes Ereignis und manchmal ist man dann so fokussiert oder auch so aufgeregt unter Adrenalin, dass man vergisst, dass man das Ganze einfach auch macht, weil man super viel Spaß an der Sache hat und selbst wenn der Wettkampf nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, glaube ich, kann man schon super stolz sein, dort an den Start zu gehen und das Ganze mitzuerleben.
Kannst du das genießen?
Wir werden es sehen. Also ich kann es noch nicht sagen, weil klar, Olympische Spiele sind einfach was anderes. Von dem her, ich bin selber gespannt, wie es mir gehen wird, wenn ich dort an den Start gehen sollte. Aber ich hoffe schon, dass ich es genießen kann.
Reflektierst du denn viel? Du gehst zum Wettkampf, wirst statt Zweite oder Erste Sechste. Gehst du dann weg und sagst so, forget about it? Oder denkst du drüber nach und nutzt das? Oder hast du dann in der Sekunde auch gesagt, gut, heute war nicht mein Tag, aber trotzdem war es toll?
Ich glaube, es ist wichtig, so eine Mischung aus beiden zu haben. Also es gibt als Sportler, hat man einfach wahnsinnig oft Tiefs, aber auch wahnsinnig oft Hochs. Und es ist, glaube ich, wichtig, immer so ein bisschen die Balance zu finden und beides nicht zu sehr zu zelebrieren, weil es einfach so schnelllebig ist und dann schon der nächste Wettkampf ansteht. Aber wenn ein Wettkampf nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ziehe ich meine Schlüsse, schaue mit meinem Trainer zusammen, was schiefgelaufen ist und was ich nächstes Mal besser machen kann. Und ärgere mich dann auch richtig an dem Tag und schaue dann aber, dass ich am nächsten Tag das Ganze abhaken kann und dann weitermache.
Was wäre, wenn du keine Leichtathletin geworden wärst?
dann wäre ich eventuell Schriftstellerin geworden, weil ich als Kind hatte ich tatsächlich immer den Traum, ein Buch mal zu schreiben. Und wer weiß, vielleicht wäre ich dem dann nachgegangen.
Gibt's die Idee noch von damals? Was für ein Buch wolltest du schreiben oder du wolltest ein Buch schreiben?
Ach, ich hatte gar nicht so eine besondere, also ich weiß gar nicht was, aber als Kind hatte ich immer, ich habe wie gesagt immer schon gerne gelesen und habe immer gesagt, irgendwann möchte ich selber ein Buch mal schreiben. Vielleicht kommt es irgendwann mal noch dazu, wer weiß, aber das finde ich auch ein sehr, sehr cooler Job.
Mein bester Freund und ich wollten Rockstars werden, wir haben immer nur den Auftritt geübt, wir konnten beide nicht singen. Wir haben immer nur geübt, wie wir rauskommen in die Menge winken.
Ja, das ist auch der beste Moment.
Das ist auch der beste Moment, aber der Rest, also das Talent hat, finde ich, gereicht. Aber gut, also das kannst du ja auch parallel machen.
Ja, theoretisch schon.
Also ein schönes fiktionales Buch schreiben. Was wäre, wenn du dein 6-jähriges Ich treffen würdest? Was würdest du der kleinen Alisa mitgeben?
Ich würde ihr mitgeben, dass man niemals aufhören darf, an seine Ziele und an seine, ja, an seine Ziele zu glauben und auch daran zu arbeiten. Und auch wenn es manchmal lange dauert, muss man geduldig sein und ich glaube, es zahlt sich immer aus, egal was man macht, wenn man kontinuierlich dranbleibt und dran arbeitet, dann wird früher oder später die harte Arbeit auch entlohnt werden und ja, es ist einfach, dass der Weg zum Ziel auch einfach schon, ja einfach, dass man den Weg genießen soll und dass einfach so viele schöne Sachen auf dem Weg zum Ziel schon passieren.
Ist das etwas, was du auch von zu Hause aus mitbekommen hast, also diese Unterstützung und auch diese Art und Weise der Herangehensweise an Dinge?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern haben mir da, glaube ich, wirklich ein ja, mir schon so viel mit auf den Weg gegeben, dass ich auch auf jeden Fall immer, wie gesagt, auch Spaß an der Sache habe. Ich glaube, das ist auch einfach das Wichtigste, dass man nie den Spaß daran verliert. Und deswegen bin ich da meinen Eltern auch super dankbar, dass sie nie Druck auf mich ausgeübt haben, sondern einfach ihnen wichtig war, dass ich das mache im Leben, was mir Spaß macht, was mir Freude bringt. Und ja, wenn man eine Passion für etwas hat, dann steckt man natürlich auch gerne Arbeit rein. Und ich glaube, dass man dann früher oder später sowieso erfolgreich damit wird, weil wenn man sehr viel Zeit darin investiert, dann kann das am Ende auch nur zum Erfolg führen.
Du hast vorhin gesagt, dass du es genießt, anderen Athleten und Athletinnen beim Wettkampf zuzugucken. Wie ist das denn mit deinen Eltern oder auch vielleicht mit deinem Bruder, wenn die dir zugucken und sehen dann auf einmal, oh, die hat alles gegeben, aber Alisa hat es nicht geschafft oder jetzt auch mit Olympia. Wie war da die Reaktion drauf?
Also mein Papa hat mir vor 2 Tagen, als wir am Start standen und uns dann fürs Finale qualifiziert haben und es war natürlich auch knapp und spannend, hat er mir danach gesagt, er ist 10 Jahre gealtert, weil es so aufregend war für ihn und die leiden, glaube ich, auch immer sehr beim Zuschauen, weil es natürlich immer super super spannend ist, gerade für die Eltern natürlich. Aber ich bin super, super dankbar, dass die beiden mich da auch einfach so unterstützen und bei den wichtigsten Ereignissen immer mit dabei sind, mich anfeuern und egal was ist, mich aufbauen. Und ja, das ist sehr, sehr schön.
Was wäre, wenn du so viel Geld gewinnen würdest, dass du ausgesorgt hättest? Was würdest du an deinem Leben ändern? Würdest du dich komplett auf deinen Sport fokussieren?
Ich glaube, ich würde gar nichts ändern. Also ich versuche jetzt ja schon, mich wirklich zu 100% auf den Sport zu fokussieren und den immer in den Vordergrund zu stellen, weil es einfach das ist, was mich erfüllt und für mich ein Privileg ist, dass ich das machen darf, was ich jetzt mache. Und deswegen, solange ich gesund bin, werde ich das auf jeden Fall immer so weitermachen und es so lange auskosten, wie es nur geht, weil ich weiß natürlich selber, irgendwann wird die Grenze erreicht sein, dann bin ich wahrscheinlich einfach aus dem Alter raus, wo man Leistungssport machen kann. Deswegen, ja, genieße ich jeden Tag.
Hast du einen Plan neben der Schriftstellerei für den Tag, der da kommen wird irgendwann?
Also ich mache mir tatsächlich nicht so viele Gedanken, was ich genau danach machen möchte, aber ich mache ein Fernstudium, ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement, weil man natürlich schauen muss, dass man sich einfach absichert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in der Leichtathletik dann ausgesorgt haben und dann sagen können, okay, jetzt ich gehe mit 30 in Rente und jetzt lege ich mal die Beine hoch. Und deswegen, ja, war natürlich auch meinen Eltern auch immer super wichtig, dass ich da einfach gucke, wie ich mich aufstelle. Aber ich habe jetzt noch keinen bestimmten Traumjob, den ich danach angehen möchte. Ich glaube, das wird sich auch so ein bisschen ergeben und ich hoffe auch, dass ich natürlich noch ein bisschen dem Leistungssport treu bleiben kann.
Ich hatte mal ein längeres Gespräch mit Fabian Hambüchen, unserem kleinen Turnfloh, der ja eine Zeit lang auch innerhalb seiner Disziplin vom Deutschen Turnverband auch so ein bisschen gedisst wurde, weil sie gesagt haben, du machst nebenher, neben deinen Trainingseinheiten, gehst in Fernsehsendungen, machst Social Media. Und er dann irgendwann gesagt hat, Leute, ich muss ja irgendwas machen, weil ich liebe den Sport, aber ich kann davon nicht leben. Du bist extrem erfolgreich als Model. Du bist extrem erfolgreich unterwegs auch in den sozialen Medien, was fantastisch ist. Hast du Gegenwind gespürt, auch als das bei dir losging, parallel zu dem, was du machst?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade als ich damit angefangen habe und vielleicht auch sportlich noch nicht da war, wo ich jetzt bin, gab es mit Sicherheit schon einige, die mich belächelt haben und gesagt haben, ja, die soll mal ihr Ding da machen und auf Instagram posten und was macht sie da überhaupt? Und waren, glaube ich, schon einige, die das auch nicht so cool fanden.
Aber warum? Also wurde dir das jemals gesagt oder war das der Klassiker hinter hallo, Alisa, schön dich zu sehen und dann
persönlich ins Gesicht hat mir das natürlich nie jemand gesagt, aber man bekommt das natürlich so ein bisschen mit, dass da vielleicht mal ein bisschen getratscht wird, aber mir hat das einfach schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, damals die Leute so ein bisschen mitzunehmen und es war auch was, was mir so ein bisschen gefehlt hat als junge Athletin. Klar, damals gab es natürlich auch Social Media in dem Umfang noch nicht. Aber ich war damals kurz davor aufzuhören, als ich dann eben aus der Schule oder ich glaube sogar noch ein bisschen früher, so also mit 16, 17, 18, als man dann entdeckt hat, okay, es gibt auch Partys, zu denen man gehen kann und ich möchte auch mal abends ausgehen und nicht nur irgendwie mich jeden Tag aufs Training fokussieren. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ganz, ganz viele dann natürlich sagen, okay, ist das das, was ich machen möchte? Und das wollte ich einfach so ein bisschen vermitteln, dass es sich am Ende auf jeden Fall auszahlt, dem Sport oder was auch immer, welcher Leidenschaft man nachgeht, da dran zu bleiben. Und ich kenne auch ganz viele in meinem Umfeld, die damals mit mir Sport gemacht haben und eben aufgehört haben und es jetzt auch bereuen und sich gewünscht hätten, dran zu bleiben.
Aber die haben sozusagen dann dem anderen gefrönt, haben gemerkt einfach, ich will weggehen und nicht mehr jeden Tag mich.
Genau, also welcher Grund auch immer, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man dann aufhört. Aber unter anderem war natürlich gerade in diesem Alter ist es natürlich dann ein großer Faktor. Plus ist natürlich auch nicht ganz einfach, wie gesagt, vom Sport zu leben und da alles unter einen Hut zu bekommen und vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium neben dem Leistungssport zu machen. Und jetzt habe ich vergessen, was die Frage eigentlich war.
Nee, es ging um die sozialen Medien. Also hat sich das denn vielleicht auch in der Hinsicht mittlerweile geändert, weil Kolleginnen und Kollegen sehen, was du dadurch auch erreichst?
Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile sind natürlich super viele auf den Zug aufgesprungen, was natürlich auch einfach super hilfreich ist für uns Sportler. Und das auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man da einfach sich selber so ein bisschen noch nebenher einfach was aufbaut und absichert. Und natürlich gibt es aber immer noch Gegenwind. Also es gibt immer noch Leute, die natürlich das so ein bisschen belächeln oder sagen, ja, ach, sie macht doch gar keinen Leistungssport, sondern eigentlich ist sie nur auf Social Media einfach ein bisschen aktiv. Aber
Aber mit welcher Begründung? Das verstehe ich immer noch nicht.
Ja, ich verstehe es auch nicht, weil letztendlich, ich weiß ja, was ich mache und deswegen ist es auch vollkommen fein, dass Leute da vielleicht noch nicht wissen, wie viel da dahinter steckt und wie hart man im Training arbeitet. Aber das versuche ich trotzdem ja zu vermitteln, dass man da einfach so ein bisschen Einblicke oder vom Leistungssport bekommt. Und das, glaube ich, hat sich auch in den letzten Jahren auf jeden Fall verändert.
Du hast mal in einem Interview gesagt, ich finde es sehr wichtig, sich Ziele zu setzen. Nur so bleibt man motiviert und gibt sein Bestes, um diese zu erreichen. Wir haben schon ein bisschen über deine Ziele gesprochen, Olympia. Aber trotzdem ist es, glaube ich, als Sportlerin ja auch ganz wichtig, sich ganz klare Ziele zu setzen, weil die Karriere ja eine gewisse Haltbarkeit hat. Haben wir drüber gesprochen, auch des Alters wegen. Hast du dir Ziele abgesteckt für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Also wenn du sagst, Alisa, in 40 Jahren sitze ich im Schaukelstuhl und gucke von der Veranda auf meine Enkelkinder. Keine Ahnung. Gibt's einen Plan, den du hast?
Also so weit voraus denke ich tatsächlich nicht, sondern ich plane jetzt erstmal so Ziele für meine sportliche Karriere. Das heißt, klar, für die nächsten 6 Jahre habe ich mir meine Ziele gesteckt, im Groben und Ganzen. Natürlich ändert sich das Jahr für Jahr natürlich auch ein bisschen, weil man nie weiß, was sportlich einfach passiert und man seine Ziele vielleicht auch ein bisschen adaptieren muss. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist das große Ziel Paris und danach geht's direkt weiter, dass man 4 Jahre Zeit hat, um sich für LA vorzubereiten. Und ich hoffe, dass ich auch weiterhin einfach so viel Spaß dran habe und auch vor allem aber auch gesund bleibe, dass ich da dem Leistungssport treu bleiben kann. Und was danach passiert, darüber mache ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Jahr für Jahr sowieso alles so schnell ändern kann, dass man irgendwie gar nicht im Voraus so viel planen kann. Und dann hoffe ich, dass sich danach Sachen ergeben werden, an denen ich hoffentlich genauso viel Spaß haben werde.
Spaß macht ja auch die Zusammenarbeit mit Porsche, die ja noch mehr wunderschöne Begegnungen zwischen uns beiden auch in Zukunft beibehalten wird. Bist du eher eine Freundin der Beschleunigung oder des Tempohaltens?
Ich bin eher eine Freundin der Beschleunigung, muss ich sagen. Das macht schon wahnsinnig viel Spaß. Also gerade wenn man an der Ampel steht und von 0 auf 100 dann wirklich mal aufs Pedal drücken kann, ist schon wirklich sehr, sehr cool. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da natürlich das Ganze auch, das Privileg habe, dass ich das auch machen kann.
Dein Traumauto, ein 911er.
Ja, richtig.
Warum?
Das ist einfach so ein elegantes, schönes, sportliches Auto und macht es einfach purer Fahrspaß für mich. Also es ist das perfekte Auto und ich darf es ja jetzt seit knapp 3 Monaten fahren und genieße jede Minute in diesem Auto, muss ich sagen. Also ich freue mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich damit zum egal wohin fahren darf und macht einfach so viel Spaß. Ich glaube, jeder, der mal in einem Porsche saß, der weiß, wovon ich spreche.
Aber bist du denn im Auto auch die Sportlerin im Wettkampfmodus oder bist du da eher relaxed? Oder hältst du es nicht aus, wenn jemand schneller fährt als du?
Kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, aber meistens, muss ich sagen, bin ich schon eher relaxed. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich die ganze Zeit irgendwie abhetzt, aber ich mag es schon auch trotzdem gerne, mal schnell zu fahren.
Wann kannst du denn fahren, wenn du nicht läufst? Fährst du zum Training? Ist das für dich sozusagen die Ruhezone, die bei sich selber sein Zeit?
Genau, also ich fahre jeden Tag eben zum Training und fahre auch immer so 40 Minuten hin und dann eben wieder zurück. Und es ist wirklich so ein bisschen so die Zeit, die ich für mich habe, wo ich genau das machen kann, was ich möchte. Also ich kann genau die Musik hören oder Podcast hören. Wir haben vorhin schon kurz drüber geredet. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Podcast hört. Und
True Crime.
Ja, True Crime, so finde ich mega spannend. Ich lieb's einfach. Auch wenn ich muss sagen, ich bin trotzdem ein kleiner Schisser. Von dem her, ich fiebe einfach immer so viel mit. Aber deswegen ist es für mich einfach so spannend. Und
das verstehe ich nicht. Du bist ein Schisser, aber hörst den True Crime an. Ja, das ist ja nicht gerade hilfreich.
So, ich weiß nicht, ich finde, es ist so, ich weiß nicht, es fasziniert mich einfach und dann muss ich einfach wissen, was passiert ist. Also sobald man einmal reinhört, finde ich, ist es so, bin ich so gefesselt, dass ich da nicht mehr aufhören kann.
Aber ich kenne das, weil ich hasse Horrorfilme.
Ja.
Aber ich gucke mir die Trailer total gerne an, ohne Ton auf dem Handy und dann so. Dass ich so halb immer nur drauf gucke und nur die Hälfte sehe, aber trotzdem, das halte ich auf Dauer auch nicht.
Ja, durch. Also Horrorfilme kann ich gar nicht schauen, muss ich sagen, weil das finde ich dann auch einfach zu gruselig. Aber bei True Crime ist ja alles so sachlich noch erklärt und dann ist es irgendwie...
Und echt?
Ja, das ist das Schwierige, das stimmt.
Also
ja.
Horror, ne, dass Horror dann irgendwie der Boogeyman kommt, also das kann ich noch wegschieben, aber ja, True Crime ist ja ein bisschen näher dran.
Das stimmt, ja, aber ich höre alles gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag True Crime höre, sondern es gibt ja so viele verschiedene Sparten, deswegen ist das echt cool.
Aber wie entspannt denn Alisa, wenn sie mal ein Wochenende frei hat, was du nicht hast, aber 2 Stunden, also außer Autofahren, was machst du?
Es ist schon wichtig gerade, dass man eben auch als Sportler natürlich schaut, dass man runterfährt, weil wenn man immer unter Spannung ist, das funktioniert nicht. Von dem her schaue ich schon aktiv, dass ich da Zeit für mich selber finde und ich liebe es einfach auch mal einen entspannten Sonntag einfach auf der Couch zu sein und mal wirklich irgendwie den ganzen Tag nichts zu machen. Das kommt wirklich nicht oft vor, aber ich versuche trotzdem mir da einfach die Zeit zu nehmen, dass ich dann einfach wieder auch genug Energie für die nächste Woche tanke und dann einfach zum Beispiel ein gutes Buch habe oder mal auch eine gute Serie schaue und einfach mir wirklich Zeit für mich nehme.
Kannst du nach einem sportlichen Hoch direkt abschalten und dich auf den nächsten Tag vorbereiten? Weil das ist ja sehr staccato-mäßig auch geplant. Also kommst du schnell zur Ruhe? Ist das auch etwas, was du dir antrainiert hast? Oder dauert es eine Zeit lang, bis du das überhaupt alles verdauen konntest?
Ja, das ist tatsächlich auch was ich lernen musste. Also es dauert schon eine Zeit lang natürlich, bis man das verarbeitet und Meistens ist es dann so, gerade bei zum Beispiel einer Meisterschaft, dass man da die Emotionen noch gar nicht so richtig zulässt, weil man weiß, dass man vielleicht am nächsten Tag noch einen Wettkampf hat oder nächste Woche, wo man einfach 100% da sein muss. Und sonst ist man einfach zu aufgewühlt und kommt gar nicht mehr runter, kann vielleicht auch irgendwie nachts gar nicht mehr richtig runterfahren und abschalten. Und das ist natürlich fatal. Das ging mir auch schon so und dann verbraucht man einfach viel zu viel Energie. Deswegen, wie gesagt, war das auch etwas, was ich lernen musste. Und oftmals realisiert man dann erst im Nachhinein, was da eigentlich gerade passiert ist.
Stell dir jetzt mal einen Roadtrip vor in einem 911er. Welche Person, ob lebend oder tot, würdest du am liebsten mitnehmen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich einige Personen, die ich gerne mitnehmen würde, was natürlich sehr, sehr cool war. Wir haben ja erst vor kurzem beide Will Smith getroffen und das war wirklich auch so ein kleiner Traum von mir, weil das für mich einfach mit der coolste Schauspieler ist und ich liebe eigentlich jeden Film, in dem er mitgespielt hat. Von dem her, glaube ich, hätte er wahrscheinlich wahnsinnig viel zu erzählen und da würde ich sehr, sehr gerne mal zuhören.
Wahnsinnig viel zu erzählen, haben vielleicht auch unsere Menschen hier im Publikum. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und vielleicht, wenn ihr jetzt Lust habt und noch eine Frage an Alisa habt, dann könnt ihr euch gerne kurz melden, kriegt ihr ein Mikrofon von uns und sprecht gerne rein. Seid nicht zu schüchtern. Diese Möglichkeit bietet sich. Hier, guck mal, der junge Mann direkt zu unserer Linken. Vielleicht stellst du dich auch kurz vor, das ist immer schön.
Ja, ich bin Thomas, ich komme hier aus der Stuttgarter Region, bin sehr sportaffin, von daher sehr schön, heute hier in dem Thema hier mal unterwegs zu sein. Dafür vielen Dank. Ich möchte auf die Situation auf den Bahamas eingehen. Und zwar als Normalsterblicher denkt man sich, man sitzt auf den Bahamas, ist abgelenkt, man ist im Urlaub. Was für Routinen gibt es, um in so einem Umfeld sich doch auf seinen Fokus zu konzentrieren und auf seinen Sport zu konzentrieren und am nächsten Tag ins Stadion zu laufen, nicht mit einem schwimmenden Schwein im Kopf, sondern zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, um Sport zu machen und nicht um mein Leben zu genießen und mich darauf zu freuen, was ich hier erreicht habe.
Das war tatsächlich auf den Bahamas für uns, ich würde sagen, auch eine kleine Herausforderung, weil es natürlich einfach eine Traumlocation ist. Und wir haben uns alle gefreut, natürlich, dass es auf die Bahamas ging und man auch vielleicht mal ein paar Eindrücke da von mitbekommt. Aber wir waren dann tatsächlich auch in einem richtigen Urlaubsresort untergebracht. Das heißt, man hatte die ganze Zeit eigentlich nur Urlauber um sich rum, die das Leben genossen haben. Und ich habe dann wirklich versucht, mich davon schon abzuschotten, weil ich wusste schon, dass es schon ein super, super wichtiger Wettkampf für uns sein wird. Und dann ist es immer wichtig, so ein bisschen die Balance zu finden, weil ich finde, den ganzen Tag nur im Bett zu liegen und abzuwarten, macht es nicht besser, wenn man sich den Kopf zerbricht, sondern es ist schon wichtig, so ein bisschen sich vielleicht auch abzulenken. Aber man muss natürlich trotzdem gucken, dass man den Fokus behält und auch gerade halt keine Energie verschwendet. Das heißt, wir haben eigentlich dann einmal am Tag natürlich trotzdem uns dann getroffen, haben zusammen trainiert, uns vorbereitet und hatten dann aber auch mal die Möglichkeit, wir waren in einem Hotel direkt am Strand und durften dann natürlich auch einfach mal ins Wasser springen. Das ist ja auch gar nicht schlimm, solange man jetzt nicht...
Es klingt so bezaubernd. Wir durften auch mal ins Wasser springen.
Nee, es ist wirklich... Genau. Also ich bin angereist mit der Erwartungshaltung, ich werde das Meer nicht sehen. Also ich habe nicht gedacht, dass wir...
Aber dann erklär uns mal auf der anderen Seite, warum fahrt ihr dann auf die Bahamas? Dann könntet ihr doch auch irgendwo ins Schwarzwald gehen oder sowas. Also das ist ja.
Da haben wir Athleten ja auch gar keine Entscheidung, also da dürfen wir ja nicht mitentscheiden, sondern der Wettkampf wird festgelegt. Da bewerben sich die Nationen und dann wird der Wettkampf dann dort eben ausgerichtet. Und für uns war es jetzt natürlich umso schöner, weil natürlich fährt man super gerne auf die Bahamas und lieber dort hin als in den Schwarzwald, aber meistens ist es dann trotzdem leider so, dass man nicht wirklich was mitbekommt. Ich war jetzt ja eben auch diese Woche auch in Rom und habe gar nichts gesehen. Also ich saß jetzt wirklich dieses Mal nur auf meinem Hotelzimmer und habe mich akribisch vorbereitet, weil die Zeit einfach zu kurz war und man auch vom Hotel aus nicht irgendwie hätte mal schnell irgendwo einen Kaffee trinken gehen können. Sowas gehört auch dazu. Aber wenn sich mal die Möglichkeit ergibt, und das war zum Glück dort der Fall, dann ist es natürlich umso schöner.
Vielen Dank für die schöne Frage. Möchte noch jemand, der Herr hier vorne direkt?
Hi, ich bin Ali Saar. Das heißt mein Nachname.
Okay.
Ah. Und ich komme aus Köln und ich hätte eine kurze Frage. Und was motiviert Sie täglich am meisten, Ihr Bestes zu geben? Sowohl im Training als auch bei Wettkämpfen?
Ich habe natürlich jede Woche Trainingseinheiten, wo ich sage, boah, das ist schon wirklich jetzt kräftezehrend und da muss ich mich irgendwie durchquälen. Und da hilft es mir immer, wenn ich dann wirklich an meine Ziele denke. Das heißt, ich rufe mir wirklich jeden Tag vor Augen, warum ich das Ganze mache und dass es sich am Ende auch lohnen wird. Und ich weiß natürlich auch ganz genau, dass meine Konkurrenz nicht schläft. Die trainiert mindestens genauso hart. Und von dem her versuche ich da wirklich jeden Tag das Maximum rauszuholen.
Schöne Frage. Noch jemand? Hier vorne.
Hallo, ich bin John. Hi. Ich bin hier aus der Stuttgarter Region auch. Und meine Frage ist es, wie ist es für dich, dieses Doppelleben da zu führen? Auf der einen Seite Sportler, auf der anderen Seite dieses Model und ja, diese Einladung auf diese ganzen tollen Events, wo man auch diese ganzen Prominenten da trifft. Ist es eher für dich eine positive Ablenkung, sage ich jetzt mal, um zu sagen, wirklich, jetzt habe ich so viel Spaß, sage ich jetzt mal. Weil Model sein ist ja auch anstrengend. Es ist jetzt auch nicht einfach, sich da hinstellen und sagen, jetzt machen wir ein paar Bilder und dann ist gut, sondern es ist ja auch ein Job, ein harter Job. Und dann natürlich diese schönen Events da mit Will Smith und Neymar schon getroffen und so. Das ist ja auch was sehr Privilegiertes, sage ich jetzt mal, gerade so als Leichtathlet, wenn man jetzt kein Profisportler ist oder so. Wie ist es für dich? Ist es für dich eine positive Ablenkung oder würdest du eher sagen, ich würde mich mehr auf den Sport konzentrieren und eher weniger diese Events und so machen?
Ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man so ein bisschen die Balance findet, weil klar muss der Fokus immer auf den Sport sein. Das heißt, wenn irgendwie die Zeit es nicht hergibt, dann ist sowas natürlich einfach nicht machbar. Und dann muss ich sagen, sage ich auch 90% der Sachen ab, die wo ich vielleicht eine Einladung zu bekommen würde. Aber es ist einfach natürlich trotzdem wahnsinnig schön, wenn man dann mal die Zeit findet und dann die Möglichkeit hat, solche inspirierenden Persönlichkeiten kennenzulernen und diese Möglichkeiten zu haben. Und ich persönlich ziehe daraus auch wahnsinnig viel. Also es sind natürlich auch einfach Möglichkeiten, die sich durch den Sport jetzt auch gegeben haben, die ich sonst niemals irgendwie erlebt hätte. Und deswegen bin ich dafür natürlich auch super, super dankbar. Aber zum Beispiel auch dieses gerade Model-Leben. Also ich würde mich jetzt nicht als Model bezeichnen, aber habe trotzdem schon das ein oder andere Shooting zum Beispiel gemacht. Und das ist, muss man schon sagen, wahnsinnig anstrengend. Das habe ich vielleicht davor auch. Man hört ja immer, ja, es ist schon anstrengend, Model zu sein. Und es ist wirklich so. Es ist wirklich ein sehr, sehr tougher Job, wo ich auch nicht weiß, ob ich das tagtäglich machen könnte. Deswegen ist es wirklich nicht zu unterschätzen. Und funktioniert eben nicht, dass man da das irgendwie regelmäßig mit einbaut, sondern ich gucke dann wirklich, okay, was lässt sich machen, wo habe ich Zeit dafür und wo nicht und was ist eine Möglichkeit, die man eben mit einbauen kann und wo ich vielleicht auch was Positives draus ziehen kann.
Vielen Dank für die schöne Frage. Vielleicht zum Abschluss nochmal, Alisa, du hast es ein paar Mal durchklingen lassen. Gibt es denn ein Motto oder einen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern und auch unseren Gästen hier heute Abend mitgeben kannst? Was ist sozusagen dein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto ist so ein bisschen, ich habe es vorhin schon kurz erzählt, dass ich einfach diesen Weg zum Ziel einfach so sehr genieße. Also ich glaube, klar, am Ende fiebert man auf ein bestimmtes Ziel hin, aber die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben und was einfach auf diesem Weg dorthin passiert, das ist, glaube ich, einfach das, was ja unfassbar viel Spaß bringt und was neue Möglichkeiten und Türen öffnet. Und da versuche ich einfach wirklich das Ganze zu genießen. Und am Ende kommt es für mich eben nicht darauf an, weiß ich nicht, jede mögliche Medaille zu gewinnen, sondern einfach die Erfahrungen zu sammeln und die Erfahrungen, die ich dort mache, das ist unfassbar, da bin ich unfassbar dankbar auch für und das, glaube ich, macht es auch aus im Leben.
Liebe Alisa, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du in der Mixed-Staffel antrittst und vor allen Dingen, dass die Damenstaffel, sozusagen die Frauenstaffel für die 4x400 Meter ebenfalls bei Olympia antreten darf. Das ist wirklich sehr inspirierend und beeindruckend, was du für eine Karriere bisher hingelegt hast. Wir werden dich weiterhin bewundern und bejubeln. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und mögen all deine Träume auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Herzlichen
vielen,
Dank, Alisa
Schmidt.
Ja, also das war unser kleiner Exkurs in die große, weite Welt der Profisportler. Und Alisa, ich kann es nur sagen, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen. Das ist wirklich beeindruckend, wie du das machst, mit was für einer Freude und vor allen Dingen mit was für einer tollen Vorbildfunktion. Ich finde es wirklich Wahnsinn, wie differenziert du da rangehst und vor allen Dingen, wie du das mittlerweile alles managst. Und Ich gucke mir auf jeden Fall Olympia an in Paris und hoffe, dass ihr ganz weit kommt. Danke dir sehr und vielen Dank auch an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute Donnerstagabend hierher zu kommen bei diesem schönen Wetter und uns zu lauschen. Ich hoffe, ihr nehmt eine ganze Menge mit. Denkt dran, es gibt eine ganze Menge noch zu hören. Dreamers on Air, wir haben ein paar schöne Folgen und jetzt gibt es, glaube ich, noch eine Kleinigkeit zu essen. Als Dankeschön und was zu trinken. Also einen wunderschönen Abend, eine schöne EM, tollen Sommer und gucken, ne? Olympia mit Alisa. Vielen Dank.
Dankeschön.